Prost!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Bevor ich über die Spiele rede, möchte ich euch nochmal auf die erste Sonderfolge hinweisen, bei der ich mit meinem Vater zusammen über das legendäre Pokalspiel gegen Leverkusen rede. Ich finde, es war eine sehr gute Folge, hat auch viel Spaß gemacht, das nochmal durchzugehen, mich mit dem Spiel zu beschäftigen, da es immer wieder ganz schön ist, solche Spiele nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, vielleicht nochmal die Zusammenfassung anzusehen und eben Erinnerungen wach werden zu lassen. Hört gerne mal rein, ich fand, es war eine sehr gute Folge. Zuallererst, Testspiel gegen Jena. Das Testspiel gegen KSS Jena fand in der Länderspielpause statt und ging 5:0 für Dynamo aus. Ich fand persönlich, es war für unsere Seite ein sehr guter Test, da viele Spieler, die wenig Spielpraxis haben oder beziehungsweise gar keine Spielpraxis haben momentan, auch mal wieder zeigen konnten, was sie können und auf dem Platz stehen konnten. So zum Beispiel Leo Löwe, der ja, glaube ich, mal kurz gespielt hatte, ein Diawussi, ein Kreuzer, ein Chris Löwe, der nach seiner Verletzung von dem Hinspiel gegen Zwickau sich erholt hat und endlich wieder auf dem Platz steht und auch gegen Rostock schon im Kader war, was mich sehr gefreut hat, aber auch ein Flacho Dimos. Über Flacho Dimos möchte ich danach erstmal später reden. Erstmal, wer da für mich rausgestochen hat. Vor allem war es Diawussi, welcher zwei Tore geschossen hat und in seinen Dribblings sehr, sehr stark war. Der Ball war schön am Fuß, er konnte gut die Schnittstellen abpassen, hat auch schöne Aktionen gehabt. Wäre schön, wenn das im Spiel zeigen würde. Im Spiel direkt in der dritten Liga hatte er sehr viele Probleme, einen Ball am Fuß zu halten beziehungsweise einen Ball festzumachen, weswegen ich das im Test schön fand zu sehen, dass er auch mal einen Ball festhalten kann sozusagen. Flacho Dimos, folgendes. Er hat ein Tor gemacht, fand ich sehr schön. Ich fand auch schön, dass er gespielt hat, auf jeden Fall. Jetzt kommt aber das große Aber. In seiner Aktion sehr unglücklich. Er hat sehr aggressiv gespielt, also mit viel Wut im Bauch, das hat man auf jeden Fall gesehen. Er wollte wirklich viele Aktionen erzwingen, hat aber auch einen Elfmeter verschossen. Das Problem bei ihm ist leider, er hat ein sehr gutes Spiel für uns abgeliefert gegen HSV beim Pokalspiel vor der Saison. Fand ich sehr gut, habe ich auch mehr von ihm erwartet. Nur wenn er das eben im Spiel nicht zeigen kann, beziehungsweise auch nicht eingesetzt wird oder auch im Training sich nicht beweist, dann hilft es ihm nicht viel. Er passt auch nicht leider im System mehr wirklich rein, da ja wir keinen wirklichen Flügelspieler mehr brauchen, beziehungsweise doch Flügelspieler brauchen wir schon, aber keinen rein offensiven Flügelspieler. Da ja wir jetzt das Thema mit den beiden Außenläufern, mit Königsdörfer und Meier momentan, die ja vorne und hinten Betrieb machen, wobei Flacho Dimos doch eher mehr einer für vorne ist. Kocinski hat auch in einem Interview zu dem Testspiel gesagt, dass er stets bemüht war in seiner Aktion. Wenn jemand sagt, er war stets bemüht, ist das nie gut. Jeder weiß, wenn im Arbeitszeugnis steht, er war stets bemüht, ist es halt, gelinde gesagt, beschissen. Ich denke, das wird einer der Ersten sein, der uns nach der Saison verlässt, egal ob wir aufsteigen oder nicht. Die Zeichen bei ihm standen ja schon im Winter auf Trennung. Es gab Angebote von 1860 München und Ingolstadt. Die Transfers, beziehungsweise der Transfer, kam nicht zustande, dadurch, dass Ingolstadt und München noch Konkurrenten auf dem Aufstieg sind. Deswegen ist es klar verständlich, dass Dynamo da ja nicht mitmacht. Ja, also ich denke, es wäre wirklich das Beste für ihn, dass er nochmal wechseln kann. Also er wird bei uns, glaube ich, nicht mehr spielen, wenn dann nur kurz ein paar Minuten. Fand ich sehr schade. Ich habe auch mehr von ihm erwartet vor der Saison. Ich fand wirklich einen starken Transfer, der mir auch vor Dynamo gut gefallen hat. Also ich denke, wie gesagt, Flacho Dimos wird uns vielleicht neben Stor, denke ich, da er, es klingt zwar böse, aber ich glaube nicht, dass er gut genug für die dritte Liga ist. Er hat auch nicht schlecht gespielt beim Testspiel, aber im Spiel in der dritten Liga, wie gesagt, vielleicht macht er noch ein paar Dinger oder hat auf einmal einen übelsten Durchbruch, aber bis das nie passiert, glaube ich eher, dass das einer der Ersten wird, der gehen wird. Vorstellen könnte ich mir vielleicht noch bei Diawussi, da er momentan ja auch kaum spielt. Er ist ja wirklich eher ein Joker, der aber auch nie wirklich sticht. Dann wird fraglich noch Harty sein. Bei ihm läuft ja der Vertrag Sommer aus und er hat vor dem Spiel gegen Rostock in einem Interview gesagt, dass es Gespräche gibt, beziehungsweise er nochmal angefragt hat, aber erstmal abgewartet wird, wie die Saison ausgeht. Ich meine, ist ja klar, man will planen, aber man muss so gucken, wie man plant. Steigt man auf, plant man für die zweite Liga. Bleibt man drin für die dritte Liga. Ist vollkommen verständlich. Ich hoffe persönlich, dass er bleibt, beziehungsweise, dass er noch ein Jahr macht, da ich finde, er ist ein sehr guter Leader. Wenn er im Spiel war, hat die Mannschaft gut angeführt, für Stabilität gesorgt und auch seine zwei Tore gemacht. Ich finde ihn wirklich einen guten Fußballer, aber ich denke nicht, dass der Körper groß viele Jahre noch mitmacht. Er ist jetzt schon wieder verletzt, die Saison ist ja für ihn vorbei nach einer OP. Deswegen denke ich, er soll ein Jahr machen und dann, keine Ahnung, Amateurbereich spielen oder vielleicht im Nachwuchs aushelfen. Aber mehr wird es wahrscheinlich eher nie. So, bevor wir zu Hansa kommen, würde ich gerne noch eine kurze Sache erzählen. Und zwar, Magdeburg hat gegen Ingolstadt gewonnen, was sehr gut ist für uns. Vor allem mit dem starken Artig. Also, dass der dort bei Magdeburg so aufblüht, hätte ich nie gedacht. Wer ihn gesehen hat bei uns in der zweiten Liga in der Abstiegssaison, der wird sich auch denken, das wird ein anderer Spieler sein. Also, so oft wie er sich dort fallen lassen hat oder Bälle verloren hat oder nur mit seinem Kopf durch die Wand wollte. Also, ich habe persönlich auch nicht groß viel von ihm gehalten. Er ist zwar dribbelstark und auch technisch gut, aber waren doch zu sehr schwalbenlastig, nenne ich es mal. Auf jeden Fall war es das erste Mal für mich, dass ich mich über einen Sieg von Magdeburg gefreut habe. Das hat einen gewissen Grund. Und zwar, ich bin persönlich ein Anhänger des Ostfußballs, also Vereinen, die schon seit der DDR existiert haben. Bin zwar kein DDR-Kind, ist aber halt so in mir drin. Keine Ahnung. Ich finde alle Vereine cool, so Erfurt, Halle, Hansa. Sind wirklich tolle Vereine, die, wie ich finde, auch etwas höher spielen könnten. Nur einem Verein gönne ich es gar nicht. Es ist Magdeburg. Und zwar aus folgendem Grund. Wie viele von euch erinnern können, gab es ein Spiel in der Saison, als wir aufgestiegen sind, 2016. Da haben wir Auswärtsspiel gegen Magdeburg gehabt. Ich hatte damals viel Zeit, hing auch mit dem Studium zusammen und so weiter und so fort. Und habe da auch vorm Stadion gepennt, sozusagen, um ein Ticket zu bekommen. Das war auch eine geile Aktion. Mit Schlafsäcken schön waren halt mehrere dort vor dem Ticketstand. Das war wirklich ganz lustig. Ich habe halt vor dem Stand gepennt, Ticket bekommen, habe mich gefreut. War auch ziemlich durch nach der Nacht. Und dann ging es irgendwann zum Auswärtsspiel los, mit dem Zug. Dann kommt man erst Magdeburg an. Du läufst 40 Minuten bis zu dem Einlass dort. Der Zug kam schon zu spät, das muss ich noch erwähnen. Der Zug hatte etwas Verspätung, weil er zwischendurch anhalten musste. Grund weiß ich jetzt leider nicht. Und du willst schnell zum Spiel. Dann musst du erstmal dort durch so einen Stadtteil durch. Dann bist du durch über eine Grünfläche gelaufen, bis zu dem Einlass. Jetzt wird's interessant. Einlass. Du hast zwei Leute, vielleicht, also Breite vom Einlass war vielleicht 3 Meter ungefähr. Und das war's. Das war der gesamte Einlass für die Gästefans. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr könnt bei dem Spiel aufsteigen. Das war das Entscheidende beim Spiel. Hätten wir gewonnen oder unentschieden gespielt, wären wir aufgestiegen. Je nach Konstellation, will ich jetzt nicht genau nacherzählen, weil das jetzt den Rahmen sprengen würde. Du kommst an. Du willst rein. Dann hast du die zwei Hanseln stehen. Und na klar machen die Fans hinten ein bisschen Druck. Die wollen halt rein und da willst du halt schnell rein. Und dann kommt auf einmal die Polizei mit Pfeffer an. Also mal ganz ehrlich. Es wurde halt, wie gesagt, ein bisschen gedrängelt und dann kam Polizei mit Pfeffer und Schlagstock an. Mal ohne Witz, also komplett sinnlos. Und dann wird noch gesagt, ja, ihr habt das Allhausverbot hier drin. Ihr kommt hier nicht mehr rein. Ungefähr 1000 Leute, die davor standen, kommen hier rein. Ich war verdammt sauer an dem Tag. Ich war verdammt sauer. Ich habe mich auf das Spiel gefreut, war wirklich aufgeregt, weil Magdeburg war ich noch nie drin. Und dann, ja, ihr kommt halt nicht mehr rein. Und wir sprühen noch Pfeffer durch die Gegend. Was so ganz eklig war, das war ein ganz fein sprühiges, nenne ich es mal, Pfefferspray, was je nach Wind immer zu dir gekommen ist, das war ganz beschissen. Und du stehst halt dort rum, du kannst nicht nach vorne, weil da die Polizisten standen, du kannst aber auch nicht nach hinten zurück zum Zug, weil da die gesamte Magdeburger Hooligan-Szene wahrscheinlich dort stand. Und wie gesagt, das war für mich der Grund, warum ich Magdeburg nichts mehr gönne. Das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Organisation von Magdeburg, ganz ehrlich. Es war auch wirklich, ehrlich gesagt, unverschämt, deine ganzen Leute draußen stehen zu lassen. Die haben ihre Tickets gekauft, wollten rein und dann sagst du hier, nee, ihr kommt jetzt nicht mehr rein. Könnt ihr vergessen. Naja, auf die kommen wenigstens ein bisschen feiern, die Mannschaft kommt auf den Trainingsplatz. Lemi sagt noch mit seinem Megafon, hier Leute, ganz ruhig, sonst gibt's hier wieder Pfeffer. Und zack, war der Zaun vom Trainingsplatz kaputt. Fans stürmten rein. Ja, das war halt so ein kleiner Lichtblick an dem Tag noch. Nur, ja, da ist noch viel passiert. Also es gab ja noch, also es gibt ja Aufnahmen, die man im Doku-Film von dem Aufstieg sehen kann, wo es halt viel eingekesselt wurde. Und das klingt jetzt dumm, aber so eine Fanszene oder eine Fangruppe ist wie ein aggressiver Hund. Anders, wie ein ängstlicher Hund. Wenn du ihn zurückdrängst in eine Ecke, dann wird der Hund auch irgendwie aggressiv und will beißen und will nach vorne. Das hätte man viel besser lösen können. Also es war wirklich extrem an dem Tag. Das war wirklich das erste Mal, dass ich sowas groß erlebt habe und ich war wirklich echt sauer bei der ganzen Sache. Ja, das war eine kurze Storytime. Also ich möchte bloß, dass ihr versteht, wieso ich Magdeburg nicht leiden kann. Es ist ein Verein mit großer Tradition, ja, aber damals, diese Aktion, dadurch gönne ich denen nichts mehr. Die haben uns damals die Aufstiegsfahrt dort nicht gegönnt. Wir sind ja im Endeffekt da aufgestiegen drinnen mit dem 2-2. Da gönne ich denen auch nichts mehr. Das ist was, eine persönliche Sache, kann jeder anders sehen. Beziehungsweise, wenn jemand halt für Magdeburg ist, dass sie halt drin bleiben, ja, schön, aber für mich ist das Thema Magdeburg gegessen. Die sind für mich jetzt ein Verein, dem ich, weiß nicht, nichts mehr gönne, dem ich auch kein Klassenerhalt gönne, so böse es klingt. Naja, wollte ich nur mal erzählen, beziehungsweise euch zu verstehen geben, warum das bei mir so ist. So, zurück zum Spiel. Verzeihung. Magdeburg ist durch den Sieg jetzt über dem Strich, also aus der Abstiegszone. Und der Abstand zu Ingolstadt hat sich verringert. Die hätten ja durch den Sieg an uns vorbeiziehen können über die Nacht und Erster sein können. Dann war halt eben jetzt die Ausgangslage Erster gegen Zweiter beim Rostock-Spiel. Im Vorfeld habt ihr bestimmt gesehen auf Twitter, Facebook, Social Media, was weiß ich, die Plakataktion der Dynamos. Fand ich wirklich sehr geil. Waren auch ein paar grenzwertige Sprüche dabei, fand ich. Aber ja, solche Aktionen sind immer geil. Und dadurch kommt halt auch die Brisanz rein, die halt durch die Zuschauer jetzt fehlt. Auch Rostock hat ja eine Aktion gemacht. Die haben ja ihre Mannschaft mit Pyro und Gesängen schön verabschiedet. Also das ist leider so das Einzige, was momentan im Fußball groß Brisanz mitbringt. Ich meine, klar, Erster gegen Zweiter, du hast eine gewisse Topspiel-Mentalität und weißt auch, ja, es ist Derby, aber das, was ein Derby ausmacht, sind im Endeffekt Zuschauer, beziehungsweise auch so dieses Sticheln so ein bisschen gegenüber. So, zum eigentlichen Spiel. Wir begonnen mit zwei Veränderungen. Zum einen hat Hosener gespielt für Sohm. Fand ich erstmal verständlich, da Hosener doch eher einen höheren, Anführungszeichen, Rang hat als Sohm. Und stark für Kade. Den Wechsel fand ich auf jeden Fall nachvollziehbar, da Kade mir im Spiel auch gegen 1860 nicht gut gefallen hat und stark. Einer ist, der defensiv für Stabilität sorgt und das sehr gut. Das Spiel hat gut begonnen, meiner Meinung nach. Dynamo war etwas aktiver als Rostock, aber das Spiel wurde dann später ausgeglichener, sehr taktisch. Beide Mannschaften wollen keine Fehler machen, kein Tor kassieren, aber auch viel Kampf und Zerfahrenheit. Als wer das Spiel gesehen hat, der Mai hat sich ja zum Beispiel mit dem Omladic ja fast eine persönliche Fehde eingeholt. Also solche Kleinsticheleien waren halt dabei. Die erste Chance im Spiel war dann in der 16. Minute für Hansa. Und zwar ein Kopfball von Löhmannsröben, der aber zentral auf Broll kam. Also nennen wir es mal Halbchance. Hansa hat dann die nächste Chance in der 21. Minute. Nach einem Freistoß von Baxter Bahn auf Rosbach, der ja komplett frei steht, dort aus dem Winkel gut köpfen kann, aber zum Glück keinen Druck hinter den Ball bekommen, deswegen Broll gut halten kann. Das war ja die erste große Chance gewesen, die auch sehr gefährlich aussah. Aus einer ähnlichen Aktion hatte ja Rosbach auch das Tor gegen Kaiserslautern gemacht, das in der 90. plus 6. Also wie gesagt, wir waren halt leicht aktiver, aber Rostock hatte halt die klareren Chancen gehabt. Wobei klar jetzt auch ein Begriff ist, wenn keine Chancen gibt, ist halt eine Halbchance klarer. Ne? Die erste Chance hatten wir in der 27. Minute. Da spielt Hosener auf Meier, der ihn flach reinbringen will. Da Ferner kommt aber nicht ran. Die erste Großchance, beziehungsweise die beste Chance in unserem Spiel, in der 29. Minute. Da flankt stark auf der Ferner, der ihn zu Hosener köpfen will. Aber Hosener kommt da mit dem Kopf nicht entscheidend ran oder Wink war zu spitz. Wäre er vielleicht 5 cm größer gewesen, wäre das Ding drin gewesen. Aber es sah auch vom Fernsehbild einfacher aus, den reinzumachen, als es im Endeffekt wahrscheinlich war. Hätte man reinmachen können, ist leider nie, bleibt es 0-0. Nächste Chance war halt von uns noch 40. Minute. Zieht stark mal einfach ab von der Strafraumgrenze ungefähr. Aber am Ende auch zu ungefährlich und zu zentral. Tja, da war schon Halbzeit. Ich fand, beide Mannschaften haben sehr taktisch und defensiv gespielt und standen auch defensiv sehr gut. Vor allem Stark ist für mich herausgestochen, der ja sehr stark für Stabilität gesorgt hat und auch sehr auffällig war im Mittelfeld und gut Bälle verteilt hat. Im Spiel war auch viel Kampf dabei. Viele Aktionen, wo man sagt, ja, im normalen Spiel wird es jetzt nie so reingehen. Aber irgendwo macht es so ein Derby ja auch aus. Insgesamt fand ich es bis jetzt einen recht guten Auftritt von Dynamo. Viele fanden den sehr schlecht oder Angsthasenfußball oder was weiß ich. Aber so hart würde ich jetzt da nicht ins Gericht gehen dann. Also wir haben gut gestartet gegen formstarke Rostocker, wo ich aber auch sage, Mensch Leute, wer hier ein 4-0 erwartet gegen Ingolstadt, liegt ja falsch. Wie man schon zu Beginn gesehen hat, wir waren nur leicht besser, das hat sich ja dann ausgeglichen. Da fand ich das jetzt gar nicht so schlecht, den Auftritt. Beide Mannschaften haben ihre Chancen gehabt, aber auch beide wenig zugelassen. Vor allem der Ferner kam ja kaum zum Zug, er war ja wirklich sehr gut gedeckt von der Abwehr von Rostock. Jetzt kommt aber das Problem für mich. Zweite Halbzeit. Leute, wie kam denn da Rostock aus der Kabine? Die haben uns ja in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit komplett hinten reingedrängt. Ich weiß nicht, ob wir da gepennt haben oder ob die einfach mehr wollten, aber die haben ja uns ja komplett reingedrückt hinten. Also das fand ich ja wahnsinnig krass. Und die kamen halt auch zu einer sehr starken Chance. In der 49. Minute wird nämlich Broll zum einen Derby-Helden für mich. Da Verhoog auf Bahn spielt, der zentral im Strafraum abschließt. Dabei fälscht Ehlers den Ball ab und Broll, der schon auf dem Weg nach links war, hält den Ball gerade noch so mit einer Hand auf der Linie auf. Und das war für mich eigentlich die größte Parade von Broll in dem Spiel. Es ist halt immer wieder krass, wie er uns doch in solchen Spielen hält. Auch gegen 1860 in der ersten Halbzeit, als er den Ball von Mölders hält, dass er da so starke Reflexe hat. Können wir wirklich sehr froh sein, dass wir halt so einen guten Torhüter haben, weil sonst hätte es da in dem Zeitpunkt längst 1-0 gestanden für Rostock. In der 63. Minute wird dann auch Mai zum Held. Umladen spielt einen echt schönen Pass auf Verhoog, der auf einmal frei vom Preu steht. Aber bevor er abschließen kann, packt Mai eine Wahnsinnsgrätsche aus und klärt mit dem Ball. Also ich muss sagen, Mai war für mich in vielen Spielen ein Unsicherheitsfaktor. Aber durch diese Grätsche hat er eigentlich in dem Spiel gezeigt, dass er zu Recht auf dem Platz stand. Wo man auch sagen muss, hätte er ein bisschen Pech gehabt, wäre das ein Elfmeter und eine rote Karte gewesen. Aber so hält Grätsche den ganz gut weg und rettet uns wieder das 0-0. In der 66. Minute gab es dann den ersten Wechsel. Und zwar Hosener raus für Sohm. Hosener hat leider viel Pech und viele unglückliche Aktionen im Spiel gehabt. Also abgesehen von der Großchance sind nur dem viele Flanken nicht gelungen. Bälle konnte nicht so gut halten. Ja, also vielleicht hat er irgendwie das Glück gefehlt einfach. Oder vielleicht kam er nie so gut gegen die doch sehr robuste Abwehr der Rostocker ran. Fand ich sehr schade. Ich finde Hosi einen guten Stürmer. Ja, aber gegen Rostock war halt nicht sein Tag. Ist halt leider so. Für ihn kam eben Sohm, wie gesagt. Also ich fand den Wechsel okay. War auch abzusehen. Da auch Sohm unsere letzten beiden Tore gemacht hat. Die gegen Saarbrücken und gegen Wiesbaden. Ja, da kann man vielleicht denken, jetzt kommt mehr. Aber, denkst du, wir fingen an, wieder viele Fehlpässe zu spielen und den Ball nur nach vorne zu rotzen, sozusagen. Dafür haben wir aber nicht die Stürmer. 1860 hat dafür einen Stürmer, Mölders zum Beispiel. Aber wir haben halt vorne keinen wirklich lang großgebauten Stürmer, der irgendwie Kopfbälle aufs Tor bringen kann oder den gegen solche robuste Abwehrleute verteidigen kann oder halten kann. Das hatte schon eine gewisse Ideenlosigkeit gezeigt, was auch in den letzten Spielen Saarbrücken, Wiesbaden, 1860 problematisch war. Auch Mörschel hat nie viel Kreativität oder viel Ideen reingebracht. Ich weiß nicht, was momentan los ist, ob vielleicht gerade etwas Ladehemmung da ist, beziehungsweise ob die Mannschaften defensiv da zu gut sind für uns vielleicht. War halt leider schade, da hätte auch wirklich ein bisschen mehr kommen können vorne. Aber ja, Rostock hinten defensiv eine sehr gute Mannschaft. In der 83. Minute kam dann Rostock wieder fast mit dem Tor. Nach dem Ball in den Strafraum rein, war viel Chaos, nenne ich es mal, im Strafraum. Und Löhmannsröben schließt ab mit der Hacke und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Also so ein Tor bitte nie gegen uns. Und nie in so einem Spiel. Also das war wirklich etwas ungünstig. Nach 85. Minute wird nun erst wieder wechselt. Schon wieder zu spät. Ich weiß nicht, warum Kautschinski das so macht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, den Sturmwechsel vollkommen okay. 16. Minute, ich hätte vielleicht zur Halbzeit schon gemacht. Aber in der 85. Minute wechselt er erst eine Karte für Moschel rein und eine Strafe da ferner. Warum wieder zu spät? Ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben ein schweres Spiel, wo auch die Kräfte irgendwann durch sind. Wechselt doch früher rein. Oder wenn ein Spieler halt nie gut ist an dem Tag, dann wechselt ihn früher aus. Dann kannst du mehr Ideen reinbringen, mehr Impulse setzen. Aber ich verstehe es halt nicht. Irgendwie, so dumm es klingt, nervt mich es auch langsam. Ich weiß, ich bin kein Trainer und ich werde wahrscheinlich auch nie einer sein. Und ich will auch ihm seine Arbeit nicht schlecht machen. Also er macht einen super Job. Nur bei der Sache verstehe ich ihn da wirklich nie. Ja, genauso wie gegen 1860 halt. Ich meine, die Wechsel kamen zwar früher, aber halt nur 2 Minuten früher als gegen 1860, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Im Prinzip war der Schlusspunkt dann noch ein Eckball von uns. 90. plus 2. Will bringt die Ecke rein, Kolke hält, das war's. Ich fand, es war ein gerechtes 0-0. Ich denke auch, dass gegen Ende hin von Kautschinski bzw. von der Mannschaft kein Risiko eingegangen wurde, da wahrscheinlich noch die Niederlage gegen 1860 im Hinterkopf war, wo wir nur kurz vor Schluss wieder das Ding kassiert haben. Weswegen ich schon verstehen kann, dass es vielleicht wichtiger war, den einen Punkt zu halten, als noch einen zu kassieren. Ist irgendwo verständlich, aber wenn du aufsteigen willst, beziehungsweise ich denke, wir werden aufsteigen, aber wäre es nicht besser, wenn man trotzdem noch etwas Risiko reingeht oder versucht, noch irgendwie was zu holen? Naja, im Prinzip war es 0-0 gerecht. Erste Halbzeit von uns war in Ordnung, waren wir etwas besser in einem sehr zerfahrenen und sehr taktischen Spiel, wo ich auch sagen muss, war ich recht zufrieden. Wir standen hin sicher, kam nicht viel zustande von uns leider, da Hosiner einen sehr schlechten Tag hatte und da ferner wahnsinnig stark gedeckt wurde. An ihm kam ja gefühlt kein Ball ran. Die zweite Halbzeit war da leider echt schlechter. Rostock war wirklich besser, hat auch große Chancen gehabt, beziehungsweise die kam ja wahnsinnig krass aus der Kabine raus. Die haben uns ja sofort reingedrückt. Und wir halt mit zu vielen Ungenauigkeiten schon wieder. Also mit vielen Fehlpässen, einfachem, sinnlosen Ball nach vorn geschlagen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Was ich aber noch, wenn ich wirklich anmerken möchte, ist diese Unkreativität vorne. Also das war ja im letzten Spiel nur noch einen Ball nach vorne schlagen, wofür wir aber halt nicht die Spieler haben. Fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, das ist ein schweres Spiel, wird Bart zu erwarten auf jeden Fall. Also Rostock, habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, ist ja wirklich formstark geworden. Haben ja eine Wahnsinnsrückrunde jetzt gespielt oder spielen sie gerade. Und wer ja dort ein 4-0 wartet oder so einen lockeren 3-0-Sieg, keine Ahnung. Der lag ja vollkommen falsch. Ja, ist halt jetzt so, wie es ist. 0-0, ich finde, nach dem Spiel sagst du, okay, Punkt nimmst du mit. Es hilft dir wirklich viel, beziehungsweise am meisten nützt das Ingolstadt, da sie ja der Abstand ja nicht so groß ist nach der Niederlage gegen Magdeburg. Aber ich finde es okay. Also ich finde auch Rostock im Verein, da können wieder mit hochkommen. Ja, Rostock ist so ein bisschen das vierte drin Liga, wenn man so will. Die sind ja immer wieder oben dran, aber im entscheidenden Moment haben die ja immer, gelinde gesagt, versagt. Also die waren ja immer im oberen Tabellenmittelfeld dabei, aber für die ersten drei Plätze hat es nie gereicht. Seit vielen Jahren. Deswegen, ich finde, die können auch mit hochkommen. Hätte ich kein Problem mit. Nochmal zum Spiel zurück. Ich fand, die Besten auf unserer Seite waren auf jeden Fall der Stark, der im Mittelfeld sehr auffällig war, viele Bälle verteilt hat und auch immer eine Anspielstation war. Mai, der ja hinten gut gespielt hat, auch gut verteidigt hat und mit seiner Grätsche einfach ja, das 0-0 rettet. Und Proll, der wieder mit seiner Parade und seinem guten Torwartspiel ja, uns auch den Punkt gerettet hat. Wie sieht es jetzt aus? Tabelle will ich jetzt nicht komplett vorlesen, nur halt die ersten drei Plätze. Ingolstadt 57 Punkte, Rostock 58 und wir 59. Rostock muss gegen ein starkes Magdeburg ran, nächstes Wochenende. Und Ingolstadt gegen Berns Zweiter. Rostock muss ja erstmal gegen Magdeburg gewinnen. Das ist vielleicht so die Hoffnung, die ich jetzt ein bisschen habe. Und Ingolstadt gegen Berns Zweiter kann ich jetzt nicht groß einschätzen. Berns Zweiter ist so eine Mannschaft, bei der kann man nie wirklich sagen, ob sie gut spielen wird oder nie. Anders, man kann es nie sagen, ob sie gut spielen wird oder nie. Aber die sind sehr, sehr wechselhaft in ihrer Form. Und wir haben wieder das Duell Letzter gegen Erster. Beziehungsweise Stand der Aufnahme sind noch Letzter. Sie müssen noch am Tag der Aufnahme abends gegen Viktoria Köln ran. Sie sind eben, Stand jetzt, Letzter mit 24 Punkten. Die sind akut abstiegsgefährdet. Die hatten erst vor einem Monat den ersten Sieg nach 12 Spielen geholt und seitdem auch nicht wieder gewonnen. Haching hat in der Saison 7 Siege geholt, 3 Unentschieden und 19 Niederlagen. Sie sind sozusagen zum Ziegen verdammt. Klingt wie eine Phrase, aber ist halt so. Sie müssen halt ihre Punkte holen, damit sie irgendwie noch Hoffnung auf den Klassenerhalt haben. Die sind allerdings, was ich mir vorstellen kann, sehr demotiviert. Also wenn sie jetzt gegen Viktoria Köln gewinnen, haben sie vielleicht etwas Oberwasser oder sind motivierter. Aber vor der Länderspielpause hatten die ein Spiel gegen KFC Uerdingen, was sie leider nach Aufholjagd trotzdem 3-2 verloren haben. Weswegen ich mir vorstellen kann, dass da viel Demotivation drin ist oder viel, naja, jetzt haben wir so gekämpft und haben trotzdem verloren, in den Köpfen drin ist. Trotzdem muss für uns ein Sieg daher. Auch ein paar Tore wären mal wieder schön, nicht nur ein 1-0. Ich meine, klar, wir sind ein schwerer Gegner, aber vor allem gegen solche musst du deine Tore sammeln, damit auch die Tordifferenz gut aussieht. Ja, aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sie spielen. Ich tippe ja auf ein sehr optimistisches 3-0, dass wir auch bitte unsere Stürmer treffen. Aber ich denke, es wird doch schwerer als gedacht, da Haching, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand steht und eine gewisse Außenseitermentalität mitbringt. Dieses Underdog-Denken sozusagen. Ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht so direkt startet für Hosiner. Fände ich sehr schade, ich bin großer Fan vom Hosiner, das werdet ihr bestimmt nur merken. Aber er ist in den letzten Spielen sehr unglücklich und Sohm hat halt mit seinen 2 Toren aus den letzten Spielen mehr vorzuweisen als Hosiner. Leider. Ich will mir auch mal wünschen, mal einen Kreuzer wieder zu sehen. Quatur kann ja leider, glaube ich, noch nicht, da er leider verletzt ist durch seinen Muskelfaserriss. Aber würde ich groß sortieren? Ich glaube nicht. Ich würde da Ferner und Sohm vorne bringen, dann Mörschel, Meier und Königsdorfer auf der Außen. Stark würde ich wieder bringen auf jeden Fall. Der, wie gesagt, er war sehr gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hinten die normale Dreierkette aus Ehlers, Mai und Knipping. Ein Tor Prollen, der natürlich gesetzt ist. Ja, zu Hachings Spielausrichtung kann ich persönlich leider nicht so viel sagen. Das ist eine Mannschaft, die fährt für mich immer unterm Radar. Die gibt's halt, aber die sind nicht interessant. Also sie haben halt mit Strohengel ja einen sehr erfahrenen Stürmer. Aber das Problem ist halt, die schießen kaum Tore und sind hinten sehr anfällig. Das wäre wieder ein Spiel, wo man auch spielerisch viel lösen können und nie dadurch langes Holz nach vorne. Aber wie gesagt, wir können nur hoffen. Das Gute ist, dass die schweren und starken Gegner in Anführungszeichen erstmal durch sind. Wir haben ja wirklich ein recht einfaches Programm. Noch mit Hachen jetzt, dann Viktoria Köln kommt noch, Halle kommt noch. Wiesbaden und Türkgücü können noch schwer werden. Aber der Rest geht erstmal noch. Also wir haben von den Top 3 das leichteste Restprogramm, wohingegen auch noch Rostock und Ingolstadt gegeneinander spielen werden. Also jetzt ist wirklich entscheidend, wieder die Punkte zu sammeln, um dann hinten raus entspannter Richtung Saisonfinale zu gehen. Es wird sehr spannend. Ich bin gespannt auf das Spiel gegen Haching. Werden wir aber nochmal das Spiel heute Abend anschauen gegen Viktoria Köln. Und ja, mal schauen. Ich hoffe mal wieder, dass Punkte kommen und mal wieder mehr Tore fallen. Letzten Spieler waren wirklich, was das angeht, wirklich Magerkost. Naja, hoffen können wir alle auf den Aufstieg, auf den Sieg. Und ich hoffe persönlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wir hören uns wieder nächste Woche und bis bald. So, Schluss jetzt.